Ich möchte noch einen Punkt ergänzen im Zusammenhang mit dieser Schriftstelle aus dem 2. Korinther 11, wo Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt. Wenn Gemeindebau in der Form geschieht, dass sich Leute um eine Person sammeln, dann gibt das früher oder später Schwierigkeiten und kaum Wachstum über das Maß, was diese eine Person hat, hinaus. Das ist also wichtig, auch wenn Gruppen starten zusammen, dass die beteiligten Leute selber zu Jesus hinwachsen, dass man sich nicht sammelt um einen Mensch oder um einen Leiter oder um eine Person. Die Bibel sagt, dass in Lukas 6,40 ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Deshalb treffen wir uns wegen Jesus und wir folgen Jesus nach zusammen. Also wenn da eine Fixierung auf den einen Leiter ist oder die eine Person, dann wird es Schwierigkeiten geben und irgendwann kein Wachstum mehr. Und es ist auch eine Gefahr, wenn sich Menschen nicht wegen Jesus treffen oder auch nicht wegen einer Person als solches, sondern wenn sich Menschen sammeln um eine Salbung oder um einen Dienst. Und wenn Dinge aufgebaut werden und Dinge zusammenkommen, allein aufgrund einer bestimmten Salbung, das wird auch einseitige Prägungen geben und an vielen Stellen dann Defizite oder Stillstand. Und spätestens, wenn aus irgendeinem Grund die Salbung dieser Person aufhört, dann ist Orientierungslosigkeit da, dann brechen die Grundfesten zusammen, die Leute dann hatten. Also das sind noch so Gefahren, auf die ich hinweisen wollte. Deshalb sagt das hier Paulus so, Menschen sollen an Jesus gebunden sein. Und dann können sie zu Jesus hinwachsen und werden in ihm vollendet. Also Menschen sammeln sich nicht um eine Person und auch nicht um einen Dienst oder eine Salbung. Das war mir noch wichtig, das zu ergänzen. Also wir hatten darüber gesprochen, das Herz des Leiters und die Haltung, die ein Leiter braucht, die Voraussetzungen, ehe man als Ältester eingesetzt werden kann und dann auch ein fortlaufender Prozess in diesen Dingen in Ordnung zu sein und in Entwicklung zu sein. Und jetzt soll es darum gehen, was sind die Aufgaben einer Ältestenschaft in der Gemeinde? Was hat sie zu tun? Was sind ihre Pflichten? Der erste Punkt, das Aufrechterhalten und das Etablieren der Ordnungen Gottes. Das ist die Aufgabe, die Verantwortung der Ältestenschaft. Das ist schon gestern so in dem Frageteil auch zum Teil gesagt worden, will ich auch heute gerne wiederholen, damit es auch auf den Aufnahmen drauf ist. Die Ältestenschaft hat die Verantwortung dafür, dass die Grundsäulen der Wahrheit und die Vorgaben Gottes aus seinem Buch in der Gemeinde gelehrt werden, verstanden werden und getan werden. Das ist die Verantwortung der Ältestenschaft. Dazu gehört, dass man von Neuem geboren sein muss und ausschließlich jeder, der zur Gemeinde gehört, muss von Neuem geboren sein. Etwas anderes ist unmöglich. Dort klafft es also schon weit auseinander zu irgendwelchen Volkskirchen, wo Menschen dazukommen können, einfach mit drin sitzen aufgrund von Babybesprenkelungen oder aufgrund dessen, dass sie in die Gottesdienste gehen, wo man Mitarbeiter rekrutiert, Leute, die überhaupt nicht gläubig sind, Hauptsache sie sind da, Hauptsache sie tun irgendwas und machen irgendetwas. Also das hat nichts mit Reich Gottes zu tun und überhaupt nichts mit Gemeinde. Also das ist absolute Verantwortung einer Leiterschaft. Die Ordnungen im Hause Gottes müssen gelehrt werden. Die Leute sollen sie verstehen, verinnerlichen. Die Grundfesten sollen die Leute auch selber lehren können oder anderen erklären können. Denn wir machen ja Jünger, die wieder Jünger machen sollen. Und die Leitung sorgt dafür, dass diese Ordnungen aufrechterhalten bleiben. Und da haben wir die Beispiele, man muss von Neuem geboren sein, man muss im Wasser mit Untertauchung getauft sein, jeder braucht die Taufe im Heiligen Geist und jeder betet in anderen Sprachen. Und dann sind wir am Start. Das ist der Weg, wenn wir von unserem Siegeslauf reden. Dann sind wir bei den Startblöcken. Von dort aus geht es dann los. Ernüchternd? Es hat gewaltige Vorteile, wenn wir das leben. Ich will da ganz praktisch werden und ein Beispiel geben, wie wir es tun. Ich will nicht sagen, das ist jetzt das absolute Nonplusultra, aber es soll irgendwie zum Anfassen sein und ihr sollt sehen, dass es tatsächlich auch funktioniert. Also das heißt, jeder, der in irgendeiner Weise zu unserer Gemeinde kommt, erfährt in einem Gespräch diese Dinge. Die Konditionen, die stehen, um zu einer neutestamentlichen Gemeinde zu gehören. Und ich halte das einfach nur für fair. Also nehmen wir das Beispiel Geschwister XY, viele Jahre in irgendeinem religiösen System gewesen, verschiedene Mitarbeit versucht, in überregionalen Diensten mitgearbeitet, kommen irgendwie an einem Punkt, wo sie spüren, es geht nicht mal weiter. In bestimmten Kreisen verlässt man das Wort Gottes und meistens sind es ja relativ lange Entscheidungsprozesse. In der Regel ist es so, dass sie als Gäste in die Versammlung kommen und auch wenn ihr das vielleicht jetzt noch nicht erlebt, aber wenn sich eure Gruppe zur Gemeinde hin entwickelt, werdet ihr viele, viele Male genau diesen Fall erleben. Einige Zeit kommen die Leute zu Gast in die Versammlung. Irgendwann sprechen die Leute uns an und sagen, wir wollen gerne dazugehören. Wie ist das eigentlich hier in der Gemeinde? Wie geht das? Und dann gibt es einen Termin, gibt es ein erstes Gespräch. Und in diesem Gespräch, was in der Regel relativ lange dauert, erklären wir, wie es geht im Hause Gottes. Ich habe bis dahin, wo wir damit begannen, immer gedacht, das muss doch jedem total klar sein. Und das war ein großer Irrtum. Es ist nämlich so gut wie niemand klar. Also lasst euch da nicht beeindrucken, wenn da Leute kommen, die schon den oder den und den gewaltigen großen Dienst hatten. Man kann deshalb nicht automatisch davon ausgehen, dass die Leute von neuem geboren sind. Kann man leider nicht. Das ist eine Tatsache. Also gibt es in dem ersten Gespräch Erklärungen und die Leute sollen das verstehen können, wie es im Hause Gottes geht. Und da haben wir inzwischen den Mut und die Kühnheit und sagen, das sind die Eckdaten, das sagt das Wort. Wir sind die Aufseher über diesem Werk hier und so geht es hier. Und da erklären wir, wenn jemand zu unserer Gemeinde gehören will, dann bedeutet das, du gehörst zu keiner anderen Gemeinde mehr. Und du gehörst in keine Volkskirche mehr und auf deiner Lohnsteuerkarte wird alles ausgetragen, was da steht. Willst du hier nachfolgen, hier? Möchtest du gerne dort nachfolgen, was auf deiner Lohnsteuerkarte steht? Dann folge dort Jesus nach. Das sollten wir unbedingt von Anfang an praktizieren. Damit ersparen wir eine Menge Ärger, der später dann kommt. Und wir können nicht Menschen wirklich prägen, die unter einer anderen geistlichen Autorität stehen. Und es ist ein gewaltiger Irrtum. Es ist in unseren Regionen weit verbreitet, dass liebe, treue Geschwister sagen, ja, das ganze System und was die Kirche da tut, das ist alles so weit weg von der Bibel und wir wollen das auch nicht mehr. Aber unser Pfarrer, der ist schon gläubig und der predigt schon aus der Bibel. Und angenommen, es würde jetzt mal so schlimm, dass unser Pfarrer einen Homosexuellen traut, dann würden wir sofort gehen. Ich wage zu behaupten, wer so eine Haltung hat, wird den Moment verpassen, wo er denkt, dann zu gehen. Weil es ist schon ganz schlimm. Und dann sagt man immer, ja, wenn es noch viel, viel schlimmer ist, dann gehe ich weg. Aber bis es noch viel schlimmer ist, gibt es eine Entwicklung, auch in den Herzen der Leute, die da dabei sind. Und ich wage zu behaupten, ob man den Absprung dann, wenn es noch ganz viel schlimmer ist, noch schafft, wäre ich mir nicht so sicher. Und das muss den Leuten erklärt werden, selbst wenn du das innerlich alles irgendwie ablehnst und das nicht nachvollziehen kannst und das nicht mitträgst. Wenn du da rechtlich dazu gehörst, dann bist du rechtlich unter dieser geistlichen Autorität. Und wir hatten das schon angedeutet, der Teufel ist ein Rechtsexperte. Es geht hier nicht um Stärker oder Schwächer, sondern es geht hier darum, hat er ein Recht oder hat er keins. Und wenn ich unter der Autorität von Bischöfen oder Superintendenten stehe, die überhaupt nichts glauben, und die haaresträubende Dinge tun und vertreten, dann hat das etwas mit mir zu tun. Das ist ein Irrtum, dass man sagen kann, ich wohne im kleinen Dorf im Erzgebirge und bei uns ist es nicht so schlimm. Das machen die in die Großstädte, solches Zeug. Und das ist in Hamburg, wo sie dann in der Kirche irgendeine Techno-Party machen und Drogen austeilen. Was habe ich mit Hamburg zu tun? Das ist ein verkehrtes Denken. Da gibt es einen Zusammenhang. Also das ist so ein Punkt. Hier dazu gehören hier. Wenn du gerne woanders dazugehören willst, dann sei woanders gesegnet. Und wir haben den Mut und die Kühnheit, das durchzustellen. So geht es. Wir müssen von Neuem geboren sein. Wir müssen im Wasser getauft sein, im Heiligen Geist getauft sein, in anderen Sprachen beten. Wir sagen den Leuten immer, dass wir ihnen eine Zeit anbieten, wo sie gerne kommen können in unsere Sonntagsgottesdienste. Und sie sollen uns kennenlernen. Und sie sollen an den Versammlungen teilnehmen. Es sollen Kontakte entstehen und wir wollen sie kennenlernen. Also wir nehmen niemand sofort in die Gemeinde auf, der aus irgendeinem anderen christlichen Hintergrund kommt. Ich spreche nicht von Leuten, die sich aus der Welt bekehren. Die sind sofort integriert. Dort gehen wir den Weg in Jüngerschaft und es funktioniert. Aber jetzt haben wir die lieben Geschwister, die ein Leben lang komische Sachen gehört haben und gelesen haben und ganz fürchterliche Bücher über den Heiligen Geist und die ganz sicher schon mal was gelesen haben, dass das Sprachengebet vom Teufel ist und was es da alles gibt. Und dort braucht es unbedingt diesen Prozess, wo wir als Ältestenschaft unsere Gemeinde auch beschützen. Also das heißt, es gibt eine Probezeit, die ist mindestens 6 Monate. Und in dieser Zeit sollen die Leute kommen und sehen. Und sollen in dieser Zeit selbst auch entscheiden können, will ich das oder will ich das nicht. Dann gibt es einen, wir nennen das Intensivkurs. Vor einigen Jahren begann das, dass sehr, sehr viele Leute für unsere Verhältnisse zu uns kommen und irgendwie wir als Älteste so im Austausch den Gedanke hatten, geht das gut? Geht denn das gut, wenn so viele Leute kommen, auch so aus Kirchgemeinden und aus religiösen Hintergründen, aus sehr gesetzlichen Ecken? Und wenn die da verschiedene Sachen mitbringen und die werden dann bei uns mehr, wo geht denn das hin? Und damals hatten wir mit Siegfried Kontakt und das war wirklich ein Rat, der direkt vom Himmel über den Siegfried zu uns kam, dass es diese Zeit braucht, wo wir die Grundwerte aus dem Wort Gottes lehren und die Leute neu prägen. In diesem ersten Gespräch kann man schon rausfinden, wie die Herzen der Leute so stehen. Und wenn da sehr viel Abwehr ist und sehr viel Gedankengut, ja, also wenn ich jetzt schon frage, dass ich hierher komme, dann solltet ihr schon mal glücklich sein, dass ich jetzt euch mit meiner Gegenwart hier beehre. Und immerhin, also wenn ich jetzt zu euch komme, das ist doch schon eine Riesenüberwindung. Und da solltet ihr euch jetzt erstmal freuen. Wenn es so in die Richtung geht, dann sind wir in diesem Gespräch schon sehr klar und sagen, lieber Bruder so und so, wenn du was von Computern verstehst, hierher zu kommen bedeutet Format C. Festplatte löschen. Und dann bespielen wir neu mit den Grundwerten des Wortes Gottes. Dann erklären wir dir, was ist von Neuem geboren sein und was ist nur meine Hand gehoben in der Evangelisation. Ich nehme auch Jesus in mein Leben auf. Und da steht jetzt neben all meinen anderen Götzen und wenn der liebe Jesus mir ein bisschen gut tun kann, das wäre schon nicht schlecht. Vielleicht kann er mich ein bisschen befreien, wenn mich ein paar Dämonen reiten. Wir hatten seelsorgerlich Arbeit mit Leuten über Jahre, bis wir irgendwann an den Punkt kamen, durch den Heiligen Geist zu fragen, erzähl mal von deiner Bekehrung, wie war denn das? Und es tat sich auf, da war gar nichts. Und es war bis dahin alles nur antrainiert, Außenverstand, und dann wunderst du dich, du erklärst geistliche Wahrheiten, wieso versteht die Person das nicht? Und wieso kann die Person aus dem Wort gar nichts gewinnen, weil gar kein Heiliger Geist da ist? Und um das effektiver zu machen und auch für die Leute die Zeit zu verkürzen, braucht es also unbedingt diese Zeit. Und die Leute können entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Die allermeisten Leute entscheiden sich dafür. Wenn man das so hört, könnte man denken, ja, da kommt ja kein Einsturz zur Gemeinde. Wenn man solche Konditionen stellt, dann werden wir ja nie wachsen. Aber es geht uns ja nicht in erster Linie darum, dass die Gemeinde groß wird, sondern wir wollen ja zuerst Gott gefallen. Das ist ja sein Haus und er soll ja unter uns wohnen. Und wenn wir dann in der Versammlung sind und wollen ihn anbeten, wie soll das funktionieren? Wenn Leute da drin stehen ohne Heiligen Geist, gar nicht von Neuem geboren sind, wie soll das gehen? Also, weil wir zuerst ihm gefallen wollen, gucken wir nicht drauf, kriegen wir jetzt noch eine Menge Mitglieder, fühlen wir uns jetzt irgendwie geehrt, dass sie doch ihre toten Dinge da verlassen wollen. Es geht darum, dass Gott das Ganze gefällt. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Es wagte niemand vom Volk, sich ihnen anzuschließen. Also es war unmöglich zu sagen, bei euch ist es schön, ihr habt Freundschaften, ihr helft euch. Ach, da will ich auch dabei sein. Das tut mir gut. Also ich glaube, da steht noch Hananias und Sapphira. Kann das sein? Ja, das ist, dass sie Gunst hatten beim ganzen Volk und dass der Herr täglich dazu tat, die gerettet wurden. Also wenn wir Ordnungen Gottes etablieren, dann tut der Herr dazu. Aber ich meine noch eine andere Schriftstelle. Bitte? Danke. Genau. Also Apostelgeschichte 5,13. Hier haben wir diese Passage mit Hananias und Sapphira. Diese Geschichte, denke ich, ist bekannt. Die Sünde der beiden bestand dann nicht darin, dass sie nicht das ganze Geld gaben. Die Sünde der beiden bestand ja darin, dass sie vorgaben, alles zu geben. Sie wollten die anderen glauben lassen, dass sie alles geben. Und das, was mit den beiden passierte, war ein Ergebnis der massiven, manifestierten Gegenwart und Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Und letzten Endes, wenn man das so auf uns überträgt, wie oft geben wir vor, alles zu geben und behalten zurück? Und wenn wir das Maß an Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde hätten, was sie hatten, wir hätten eine Menge Beerdigungen. Und es lohnt sich, diese Geschichte zu studieren. Und wenn wir den Petrus dort hart und lieblos empfinden, dann haben wir sozusagen den Beweis, dass wir noch ein bisschen mit dem Humanismus zu kämpfen haben. Aber nach dieser Geschichte steht, es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann steht das Vers 13, dass erstmal von den Aposteln geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Also man hatte Respekt vor der Gemeinde, aber keiner wagte, ach, bei euch ist schön, da will ich auch dabei sein. Das war absolut ausgeschlossen. Und diese Gegenwart Gottes wollen wir haben unter uns, wo Dinge offenbar werden. Und ich denke nicht, dass es in jedem Falle so ausgeht wie mit den beiden, aber ich glaube, dass Gott hier demonstriert hat, wie er über sowas denkt. Genau, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und Frauen. Also hier hat man schon nicht mehr gezählt. Nach der ersten Predigt von Petrus hat man noch ungefähr gezählt. Hier ging es nur noch um Scharen. Also wir erklären, was sind die Ordnungen im Hause Gottes, was sind die Konditionen von Nachfolge. Wir sagen den Leuten, wir leben in verbindlichen Beziehungen. Wir lassen uns etwas sagen. Wenn du zu uns kommst, brauchst du eine Haltung. Ich bin ein Lernender. Ich bin jemand, der dazulernt. Ich bin nicht der, der alles weiß und alles kann und jetzt alle anderen mit meinem Wissen beglücken kann, sondern ich komme hierher, um zu lernen. Und dann gibt es noch eine Zeit von Entscheidungen. Manche Leute sagen gleich in dem Gespräch, das ist, was ich will. Ich habe alles geeiere und gespiele satt. Jetzt will ich richtig machen. Und dann geht's los im Intensivkurs, wo wir diese Themen dann lehren. Also nach diesem E-Kurs weiß jeder über diese Themen Bescheid. Da ist Zeit zum Beten, da kann man sich entscheiden, da werden Sachen aufgeräumt. Manchmal sind noch Themen dabei in Richtung Heilung und Befreiung. Wir reden auch über den Umgang mit Geld, wie man arbeitet als Christ und so weiter. Grundsätzliche Themen. Dann sind ungefähr 6 Monate um, das geht nicht auf den Tag genau. Und dann entscheiden wir als Älteste, ob wir eine Person aufnehmen oder nicht. Das ist die Entscheidung der Leitung. In der Regel, also zu 90%, sage ich mal, entwickeln sich Leute in dieser Zeit prächtig und wachsen und werden stark und werden von Dingen frei und eine Menge Kronleuchter gehen auf und ja, und jetzt verstehen wir und das konnte gar nicht und genau, Heilung geschehen im persönlichen Bereich, kommen Menschen vorwärts, werden frei. Leute, die 20 Jahre versucht haben, irgendwie in Sprachen zu beten, empfangen das dann und es geht los. Und dann ist das ein Fest und wir nehmen die in die Gemeinde auf. Manchmal haben wir noch ein Gespräch in der Ältestenschaft und fragen sie dann auch, wie habt ihr die Zeit erlebt, was war für euch wertvoll, was hat euch gefallen, was fandet ihr nicht so gut. Und dann beten wir zusammen und dann stehen die Leute vorne und dann sagen wir, heute nehmen wir euch auf. Und ab dem Moment haben wir als Älteste Verantwortung für diese Person. Es gibt also einen gewaltigen Unterschied zwischen Leuten, die als Gäste in die Versammlung kommen und Leuten, die zu uns gehören. Das ist ein großer Unterschied. Und das ist auch etwas, was viele gar nicht kennen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem jungen Mann, der einige Zeit kommt und dachte, ja, ich komme doch zum Gottesdienst, bin ich doch nicht in der Gemeinde? Ich sage, nein. Weil Gottesdienst ist nicht gleich Gemeinde. Die Gemeinde versammelt sich zwar, aber Gemeinde ist eine Familie, sind Beziehungen, ist ein Leib. Und das kann ich sehr empfehlen, dass ihr von dieser Basis aus startet. Also wir bedrängen niemand und manipulieren niemand in eine bestimmte Richtung. Wir zwingen niemand unsere Dinge auf. Ich sage immer, bei uns ist alles freiwillig. Aber wenn du zu uns kommst, dann so. Und ich denke, dass das aus dem Wort ziemlich einleuchtend ist und die überwältigende Mehrheit der Leute ist zwar für einen Moment ein bisschen geschockt, weil man allgemein so immer diesen lieben Jesus predigt. Nimm doch meinen lieben Jesus. Es tut auch nicht weh. Wirklich, du musst dich nicht ändern, du musst gar nichts machen. Nimm den doch noch. Das ist so das Allgemeine. Und Leute kommen und erzählen, ja, Jahre haben wir darum gekämpft. Aber jetzt endlich, einmal im Monat, dürfen wir 2 Lobpreislieder im Gottesdienst spielen. 2 Lieder mit Gitarre. Was für ein Durchbruch. Und dann erzählten uns andere Leute, die aus derselben Truppe da kommen. Also das ist ganz schrecklich, wenn wir da zum Gottesdienst sitzen und der mit der Gitarre geht vor, dann gibt es eine Reihe Leute, die demonstrativ Urubaks aus der Tasche nehmen und sich in die Ohren stecken. Und dann können die Lobpreisverrückten ihre 2 Lieder da genießen. Und wenn die vorbei sind, nehmen die demonstrativ ihre Urubaks wieder raus und dann spielt die Orgel. Ja? Ich sage, Leute, glaubt ihr ernsthaft, dass da der Heilige Geist kommt, wenn in einer Versammlung Leute sich Uropax in die Ohren stecken, um diese Lobpreislieder nicht hören zu müssen, die anderen denken, da haben sie einen gewaltigen Durchbruch erreicht und dann danach nehmen sie das wieder raus und dann spielt wieder die Orgel. Wo seid denn ihr? Also habt den Mut, ihr werdet dann noch die skurrilsten Geschichten hören und auch wer so aus dem Katholizismus kommt, da war das mit der Urubaks noch die ganz milde Nummer. Habt den Mut, von Anfang an zu sagen, hier ist es so. Und nicht, weil wir irgendwie herrschsüchtig sind oder gerne ein bisschen Leute quälen, sondern wir verantworten das vor ihm. Wir geben Rechenschaft vor unserem Chef. Und wenn das sein Haus ist und seine Gemeinde, dann tue ich mir selber gut, wenn ich das so mache, wie er das will. Und da hören wir Beschimpfungen und da hören wir die Vorwürfe, wollt ihr jetzt was Besseres sein? Willst du jetzt sagen, die und die und die und die Gemeinde in deiner Region, die machen das alle falsch? Manchmal habe ich mich hinreißen lassen und gesagt, ja. Aber versteht, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Aber es gibt so viel geistliche Blindheit und antrainierte Frömmigkeit, die nicht aus dem Wort kommen, das ist grauenhaft. Also je klarer, umso besser. Und in diesem ersten Gespräch ist es freundschaftlich und das haben wir von Hoppisch gelernt. Wir dürfen Fragen stellen. Wo kommst du her? Wo lebst du? Mit was verdienst du dein Geld? Das sind interessante Fragen. Wir hatten vor kurzem ein Gespräch, einem Familienvater. Und Frank fragte, was er denn beruflich macht. Oh, ich habe 6 Ausbildungen. Alle Achtung. Und was arbeitest du jetzt? Ich bin selbstständig. Super. Und was machst du denn da in deiner Selbstständigkeit? Und dann stellte sich heraus, dass er einen ganz erlesenen Saft aus Aussehen verkauft, der alles heilt und alle Ernährung ersetzt. Und durch dieses Fragen, was er tut, kamen wir darauf, dass er der Überzeugung ist, die Lebensmittelkonzerne und die Pharmakonzerne, die stecken alle unter einer Decke. Und deshalb mischen die Lebensmittelkonzerne Gift ins Essen, dann wirst du krank und dann musst du die Tabletten kaufen. Und deshalb verkauft er diesen heiligen reinen Saft, ich weiß nicht mal, wo der herkommt, der hat einen ganz komplizierten Namen, um die Menschheit vor der Vergiftung und vor dem Ende zu retten. Woraufhin wir sagten, weil wir hatten vorher gesprochen, dass Dinge auf den Prüfstand müssen, wenn er in unsere Gemeinde kommt, dann kannst du deine Arbeit gleich auch noch auf den Prüfstand stellen. Da war es dann relativ still. Und er war jemand, der hat da gleich sein Notebook aufgeklappt und, oh, kannst du das nochmal wiederholen? Und das muss ich mir aufschreiben und das muss ich meiner Frau berichten. Ganz vorbildlich. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist ja nicht ganz klar. Und ja, ich sag nochmal, ja, das war gut, das schreibe ich mir auf. Und da hat er an sein Notebook da Romane geschrieben. Und ich hatte nicht das Gefühl, das ist seine echte Haltung. Das war die ganze Zeit irgendein Schauspiel. Und ich wollte herausfordern, wo steht er? Kann er das tatsächlich so bejahen oder hat er innerlich eine total ablehnende Haltung? Und wir hatten also dieses lange Gespräch, wie es ist mit Ordnungen im Hause Gottes und wie das ist mit Unterordnung. Und dass er dann beschließen muss, sich uns als Leitung unterzuordnen. Dass das sein eigener Entschluss ist, den es dann auch braucht. Und irgendwann komme ich an den Punkt und sagte, also wenn du hierher kommst, dann ist erstmal das, was die Ältesten sagen, Gesetz. Was eine sehr angreifbare Formel ist, ein sehr angreifbarer Satz, wenn man den so aus diesem Gespräch einzeln herausnimmt. Und selbst da war er nicht irgendwie zu locken und ja, und das ist alles, und ich werde das mit meiner Frau und das will ich. Er war dann längere Zeit gar nicht da, kam dann zurück und sprach Frank an, wo ich mal nicht im Gottesdienst war. Ja, also ich war da bei einem ganz weisen Mann Gottes, bei dem liegt immer die Bibel aufgeschlagen auf dem Tisch. Und der hat gesagt, also wenn die Ältesten sagen, das was sie sagen ist Gesetz, ne, dann kannst du da nicht hingehen. Also er hat letztendlich genau das gemacht, was ich provozieren wollte. Er nimmt diesen Satz und geht damit auf Wanderschaft. Und das hat offenbart, wo er steht. Jetzt kannst du sagen, man darf Leuten keine Falle stellen. Petrus hat es gemacht. Er hat zu Sapphira gesagt, habt ihr für so viel Geld das Grundstück verkauft? Er hat nicht gesagt, du, der Mann, den haben wir hier gerade rausgetragen, das hat wohl nicht gestimmt mit dem Geld, ne? Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, habt ihr für so viel Geld verkauft? Und die Sapphira sagt, ja. Sie hätte sagen können, nein, Hilfe, wir haben gelogen. Dann wäre sie gerettet gewesen. Also, unter Vorsicht dürfen wir solche Dinge tun, um herauszufinden, wo stehen Menschen, wo sind die Herzen, wo denken Leute hin? Und er sagte dann, nein, also wieder ein paar Wochen später, in die Gemeinde gehören will ich nicht, aber die Versammlungen sind wunderbar und die Lehre ist auch so gut. Und nach jedem Gottesdienst versuchte er mir aus der Offenbarung ganz schwierige Sachen zu erklären, die ihn da beschäftigen. Und wir hatten schon mit ihm gesprochen und in dem Gespräch schon hat er immer versucht, auf ganz komplizierte prophetische Vorhersagen das Gespräch umzuleiten. Ich sagte, du musst dein Leben in Ordnung bringen, du musst Grundlagen legen und was in der Offenbarung steht, ist überhaupt noch gar nicht dran. Da brauchen wir gar nicht reden. Es geht um ganz grundsätzliche Dinge. Okay, also wir haben die Verantwortung als Leitung, die Ordnungen Gottes aufrecht zu erhalten und Leuten zu erklären. Und so kann das praktisch gehen, dass nicht die Gemeinde angefüllt wird mit Christen, wo sich dann rausstellt, die sind weder von neuem geboren, noch sind die im Geist getauft, oder die lehnen das vielleicht sogar kategorisch ab und bringen da ihre Erfahrungen mit oder ihre falschen Lehren. Und dann fängt das an, um sich zu fressen und dann gibt es Zerstörungen und dann fallen Gemeinden auseinander, weil die Dinge am Anfang überhaupt nicht klar waren. Aufrechterhalten der Ordnungen Gottes. Also bisher war es in der Praxis so, dass wir, also ein Ehepaar ist aus diesem Intensivkurs ausgestiegen und sagte, das ist nichts mehr für uns. Und das war auch so ein Beispiel, das kann ich vielleicht erzählen, dass wir erkennen, wie wir als Leitung uns verhalten sollten. Also dieses Ehepaar waren selbstständig, haben uns dann auch zu sich nach Hause eingeladen, Frank und mich, und wir waren dort und sie haben auch so seelsorgerliche Sachen uns erzählt, wo sie in ihrem persönlichen Bereich echte Schwierigkeiten hatten und das war sehr offen und eine sehr schöne Atmosphäre und wir konnten da auch sprechen und zusammen beten. Und das war eine gute Entwicklung begann da und sie kamen auch da treu in den Intensivkurs und zu unseren Versammlungen und alles war soweit gut. Und dann hatten wir wieder mal ein Gespräch, was auch sie wünschten, und es ging um ihre Mitarbeit in so einem überkonfessionellen Dienst, ist egal welcher. Und daraufhin haben wir sie dann angesprochen und gesagt, du, wenn du in deinem Leben noch solche Hämmer zu sitzen hast und ihr auch miteinander diese und jene Sorgen habt, meinst du nicht, dass ihr das erstmal anschaut und dass ihr dort rauskommt, dass ihr dort stark werdet und dann gestärkt und gesund wieder in einen Dienst geht? Was haltet ihr denn davon, wenn ihr das erstmal hinlegt? Und sie erzählten, dass auch in dem Dienst kurrilste Dinge geschahen und ihre Leiter in diesem Dienst machten da auch komische Sachen. Also es war aus unserer Sicht eigentlich ein Gefüge, wo man sagt, das kann man sterben lassen. Und wir legten ihnen das vor. Was haltet ihr davon, dass er da mal rangeht und dass hier das, was schon 20 Jahre daneben läuft, dass das in Ordnung kommt, dass Gott euch da rauszieht, dass da Schuld auf den Tisch kommt, vergeben werden kann und so weiter. Und Religiosität findet immer erstmal die richtigen Antworten, die man hören will. Und deshalb brauchen wir, wie ich schon heute ausgeführt habe, diese innige Beziehung zum Heiligen Geist. Wir müssen unbedingt in uns die Sensoren haben, was sind andere nur die Antworten. Religiosität kann irgendwie erstmal immer die richtige Antwort finden. Und noch beim Verabschieden kann ich mich genau erinnern, sagte die Frau, ja, hab vielen Dank, das war ja so gut, das hat mir so gut getan. Und ja, das ist, glaube ich, der richtige Weg und das hat uns auch noch niemand gesagt. Wenige Tage später rief er mich an und schrie am Telefon, was wir für unverschämte Leute sind und warum wir jetzt ihren Dienst ihnen verbieten und warum wir da gegen diesen Dienst sind. Und das ist ja die allerletzte Unverschämtheit und was wir uns einbilden. Und schrie mich an und seitdem wurden sie nicht mehr gesehen. Und wenn wir aber diesen Weg so gehen, dass wir deutlich machen, das sind die Ordnungen im Hause Gottes, dann offenbart sich so etwas. Ist diese Person dann in der Gemeinde und in der Hausgruppe integriert und dann werden solche Ideen in Umlauf gebracht, dann haben wir schon ein größeres Problem. Deshalb war ich dankbar, dass es sich an diesem Moment offenbart hat. Jetzt sind es Sachen, über die wir uns nicht freuen oder irgendwie jubeln, aber irgendwie konnten wir lernen, Gott sei Dank zu sagen, okay Herr, dann waren das nicht die Leute, die du jetzt hier haben wolltest. Dann geht's weiter. Wir sind deshalb jetzt nicht zornig und schicken da nicht Flüche hinterher, aber es hat sich offenbart, wo wir stehen und gut. Also das müssen wir unbedingt lernen als Leitung, dass wir nur bauen können mit denen, die wollen. Autorität ist nicht dazu da, die Unwilligen willig zu machen. Autorität haben wir, um die Willigen zu leiten und zu beschützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das spart viel, viel Kraft, wenn wir das verstehen. Und Gott unterscheidet sehr wohl zwischen dem, der schwach ist und sagt, es fällt mir so schwer und ich habe es wieder nicht hingekriegt und ich bin da in Sünde gefallen. Es tut mir leid, ich will das wieder bekennen und helf mir da, ich will da raus. Und für die Personen gibt es Gnade ohne Ende, ohne Ende. Die Geduld reicht von hier bis ins Unendliche für so eine Person. Die ist willkommen in der Gemeinde und wir gehen weiter und wir helfen uns. Gott unterscheidet zwischen dieser Person und der, die sagt, das muss ich mir nicht sagen lassen. Guck mal den und den und den an. Und das mache ich, wie ich will. Und das geht dich nichts an. Gott unterscheidet zwischen diesen beiden Arten von Leuten. Und eine Ältestenschaft muss das auch. Unbedingt. Und wir haben Leute in der Gemeinde, die aus ganz schlimmen Vergangenheiten herauskommen und mit Magersucht zu tun hatten und Bulimie und alles Mögliche. Und da gibt es einen Prozess von Wiederherstellung. Und manche Dinge gehen nicht von jetzt auf nachher. Und auf manche Wunder warten wir auch noch, dass sie geschehen. Aber ist da eine Haltung da, ja, ich will, ich bin wieder zurückgefallen, aber ich will wieder, dann geht's immer weiter. Das für diese Menschen soll der Platz in der Gemeinde sein. Das ist der Ort von Wiederherstellung, wo wir gesund werden. Autorität. Also das ist ein Merksatz. Autorität haben wir nicht, um die Unwilligen gefügig zu machen, mit irgendwelchen Manipulationen oder mit Druck in eine Richtung zu zwingen. Die Dinge von Nachfolge muss jeder selber entscheiden. Und Autorität haben wir, um Leute zu leiten und zu beschützen. Und die erste Form von Autoritätsausübung, glaube ich, ist im Gebet, im Leiterkreis, in der Ältestenschaft. Dort regieren wir mit Gebet die Gemeinde. Wir legen im Gebet fest, wo es hingehen soll. Wir legen im Gebet fest, dass die Pläne Gottes zur Ausführung kommen, dass der Wille des Herrn geschieht. Im Gebet führen wir Krieg gegen Mächte, die Leute aus der Gemeinde angreifen, wo komische Sachen im Beginn sind, wo wir sehen, dort ist Gefahr, hier hat jemand komische Ideen bekommen. Im Gebet üben wir Autorität aus. Das ist das erste, ich sag mal, die erste Plattform. Älteste sollten sich, denke ich, wöchentlich treffen. Und der Schwerpunkt ist Anbetung und Gebet. So muss es beginnen. Es gibt immer eine Menge noch zu regeln und zu klären. Aber zuerst wollen wir den Herrn anbeten und ihn suchen. Und dort üben wir Autorität aus. Wir sagen in die unsichtbare Welt hinein, in die Himmelswelt hinein, wo wir hinwollen. Und wir legen fest, wie Dinge geschehen im Gebet. Wir beten aus dem Wort Gottes heraus, was der Heilige Geist uns zeigt. Und so haben wir um verschiedene Menschen im Gebet gekämpft, wo im Verhältnis dazu relativ wenig Gespräch war, damit wir sie nicht verlieren, damit sie nicht rausfallen aus der Gemeinschaft, damit sie nicht geraubt werden können. Also das ist ein ganz großer Block, was eine Ältestenschaft bewegen kann, durch Beten. Durch Gebet wird Autorität ausgeübt. Und wir kämpfen nicht gegen Leute, auch wenn sie uns irgendwie beleidigen oder verletzend sind oder anmaßend. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und wenn wir sehen, der Teufel versucht einzufallen auf irgendeine Art und Weise, dann sorgen wir, dass wir ihn darin erkennen und dass wir ihn den Krieg erklären. Weil das ist unsere Herde uns anvertraut und als Älteste haben wir mit den Wölfen etwas zu tun. Und das geschieht in erster Linie durch Gebet. Eine biblisch eingesetzte Ältestenschaft hat besondere Autorität, über ihre Gemeinde Dinge zu beten. Das ist eine andere Liga, als wenn die Gemeinde für die Gemeinde betet, obwohl das auch sehr wichtig ist. Aber wenn eine Ältestenschaft für die Gemeinde in den Krieg zieht, das ist eine andere Autorität noch, das ist eine andere Ebene. Und Autorität kommt durch Hingabe. Autorität kommt durch die Haltung, die ich beschrieben habe. Also ein Ältestenteam ist also nicht im geringsten Ausdruck, dass jeder Beteiligte zu schwach wäre, alleine der Chef zu sein. Die Herausforderung im Team, etwas zu leiten, ist erheblich höher wie einer alleine. Und es geht viel, viel mehr dann um unseren Charakter. Und viel, viel mehr um Formung in unserem Herzen. Aufrechterhalten der Ordnungen Gottes, was auch etwas damit zu tun hat, Autorität auszuüben. Auch ein Beispiel, was ich da gerne erzähle. Eine Ältestenschaft legt den Kurs fest, wie sich junge Leute kennenlernen und was sie vor der Ehe tun und was nicht. Und in unserer Gemeinde ist es inzwischen so, dass die Leute wissen, wenn da die Grundbedingung ist, die Leute sind volljährig, also unter der Grenze volljährig zu sein, gibt es keine Freundschaften zwischen Junge und Mädchen. Das ist bekannt. Und wenn da mit 16 jemand auf die Idee kommt, dann wird das ganz lieb erklärt, dass das in dem Alter nicht so sinnvoll ist. Also ab Volljährigkeit reden wir davon, dann sind wir überhaupt erst in dem Bereich, wo es Freundschaften zwischen Junge und Mädchen gibt. Und wenn so etwas funkt, und da betone ich, eine Ältestenschaft hat nicht das Recht, Leuten zu sagen, wen sie heiraten sollen. Das ist absolut verboten. Ein Beispiel bei uns, es gab einen Einsatz im Ausland. Ein Mann aus der Gemeinde hat da jemand vor Ort geholfen in Rumänien. Und da fuhr ein kleines Team von unserer Gemeinde mit. Und auf dieser Reise hat es zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau gefunkt. Wunderbar, preis den Herrn. Beides gläubige Leute, beide volljährig. Und jetzt ist klar, in unserer Gemeinde, da es jetzt gefunkt hatte, dachten sie sich, ehe wir jetzt irgendwie weitergehen und schon den nächsten Baum hast streifen, jetzt gehen wir erstmal zu den Ältesten, erzählen ihnen das und fragen sie, wie es jetzt weitergeht. Und sie kommen zu uns, zu meiner Frau und mir, und erzählten, dass sie da irgendwie noch im Vorfeld, als sie hörten, dass der andere oder die andere mitfährt, fanden sie das irgendwie gar nicht so toll und waren da gar nicht so begeistert, aber dort in der Zeit hat es geknistert. Und das erzählten sie und sie fragten uns um Erlaubnis, könntet ihr euer Ja dazu geben, dass wir eine Beziehung beginnen? Würdet ihr das gut finden? Und wir konnten das super finden und haben sie darin sehr bestärkt und sagten, ja, unser Erlaubnis habt ihr. Ihr seid jetzt ein befreundetes Paar und jetzt startet die Unterweisung, was ihr jetzt zu tun habt. Wunderbar. Ist alles so toll im Frieden. Und es bewahrt gewaltig vor Schaden. Und wir haben, wenn wir diesen Weg gehen, gar nicht die Schwierigkeiten, was machen wir denn jetzt mit der 16-Jährigen, die schwanger ist? Bis dorthin kommen wir dann gar nicht. Also haben wir ihnen beiden erklärt, meine Frau und ich, wie sie sich jetzt auf Ehe vorbereiten und was sie da zu tun haben, wie man sich kennenlernt und. Das sind getrennte Lehreinheiten. Auf jeden Fall erklären wir das ausführlich und sind da auch sehr offen und erzählen da auch von uns. Und dann wussten sie, das ist jetzt unsere Richtung. Und dann treffen wir uns in größeren Abständen und dann frage ich nach, weil ich da auch nicht mal so blauäugig bin. Wie ist es denn körperlich? Seid ihr da noch klar? Und dann sage ich, meint ihr, dass da was ist, wo wir Buße tun sollten jetzt? Ja. Und dann kehren wir davon um und dann ist wieder gut. Es war nichts Dramatisches zwischen ihnen, aber sie waren schon über die erste Schwelle gegangen und hatten da schon eine Art körperlich Kontakt, wo wir sagen, das geht nicht vor der Ehe. Sie waren noch weit weg davon, miteinander zu schlafen. Also so funktioniert das. Und dann wissen sie, wie sie sich vorbereiten, dass sie sich da Gedanken machen. Was ist unsere Vision? Wo wollen wir mal leben? Wo wollen wir arbeiten? Wie viele Kinder wollen wir haben? All diese praktischen Fragen. Wie wollen wir mit Geld umgehen? Und das ist wichtig in dieser Phase. So richten wir Ordnungen Gottes auf und halten die aufrecht. Dann wachsen die Leute bis an einen Punkt, wo sie dann immer mit dem ältesten Ehepaar, mit dem sie das zusammen gehen, zusammen entscheiden, jetzt ist der Punkt, wo wir heiraten. Sie müssen nicht perfekt sein bis dahin, aber ein paar Grundelemente müssen bis dahin gelernt sein. Und dann gibt's Hochzeit und die Freude ist groß und alles ist ganz sauber und klar. Und der Heilige Geist freut sich und fühlt sich wohl. Was wird da in Gemeinden geduldet? Was wird da erlaubt? Was geschehen da für schreckliche Dinge? Und dann schreien wir um Lobpreis und die Soundanlage wird immer größer und lauter und trotzdem kommt Gott nicht mehr. Weil es geht ja immer um die Frage, nicht wie kriegen wir Menschen hier rein, sondern wie kriegen wir Gott hier rein. Und Gott wird nicht kommen, wenn in einer Gemeinde junge Leute miteinander schlafen können und die Leitung macht irgendwie so. Oder was wollen wir da dran ändern? Ja, wo wollen wir denn da anfangen? Ja, wenn wir denen das sagen, dann ist unser halbes Lobpreisteam leer. Wer soll dann spielen? Und all diese Argumente. Also das Thema, wie lerne ich jemanden kennen, was tue ich vor der Ehe und was tue ich vor der Ehe nicht, das ist ein ganz brandheißes Thema und es scheint Mangelware zu sein im Land. Wir hatten mal eine Jugendkonferenz zusammen mit Hartwig gemacht und wir haben danach 2000 CDs verkauft. Ich konnte es nicht glauben und überall her kommen da E-Mails und Bestellungen, die irgendwoher gehört hatten. Jetzt sagt endlich mal jemand was zu dem Thema, was ich so nicht vermutet hätte. Und die Downloadzahlen von den Britischen gingen hoch. Ein Beispiel dafür, wir etablieren und halten aufrecht die Ordnungen im Hause Gottes, damit der Heilige Geist sich wohlfühlt. Es soll ihm gefallen. Und wenn es ihm gefällt, dann ist immer auch die Auswirkung, alle Beteiligten sind total gesegnet. Und die in die Ehe starten, sind 100% glücklich. Und da ist kein dumpfes Gefühl, kein übles Erlebnis in dieser Vorbereitungsphase. Wenn es auch Leute sind, die aus der Welt kommen, bearbeiten wir die Vergangenheit, da kommt Heilung. Und wenn da eine Frau früher Vergewaltigung erlebt hatte von Verwandtschaft und Missbrauch und alle solche Dinge, behandeln wir, beten und die Menschen kommen in Ordnung und starten ohne Altlasten in ihrer Ehe. Gemeinde, Familie. Also das muss gelehrt werden und dann auch gelebt werden. Und eine Leitung setzt das dann durch, dass es eben hier so ist. Ich erinnere mich, einige Jahre her kam ein junges Pärchen zu uns, die wir überhaupt nicht kannten. Und sie wollten einen Termin, wir trafen uns und ich wusste gar nicht genau, worum es in dem Gespräch ging. Frank und ich saßen mit ihnen zusammen. Ja, wir wollen heiraten, ihr habt so ein schönes Gebäude. Das sieht so attraktiv aus und irgendwie macht sich das auf den Fotos gut. Und wir wollen bei euch heiraten. Und ich habe das irgendwie am Anfang gar nicht verstanden, bis ich dann mitkriegte, die bedachten uns als so eine Art, wie so ein Standesamt. Ich gehe hin, habe da eine Dienstleistung und sie waren beide aus verschiedenen Kirchen. Und ich sage, wieso wollt ihr denn hier heiraten? Also ihr kennt uns nicht, ich kann euch irgendwie nicht folgen. Und in dem Gespräch, dann stellte sich das immer mehr heraus. Sie sind miteinander schon an allen Stellen durch. Alles ist schon geschehen, was immer geschieht im weltlichen Bereich. Und sie kommen zu uns, weil unser Gebäude so ansprechend aussieht. Und ich sage, das ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen, dass er hier heiratet. Hilfe, oha. Da kriege ich ja schon Herzklopfen bei dem Gedanke. Und dann wurde sie sehr energisch und stark und das kann ja wohl nicht sein und das ist auch total lieblos und ich denke, ihr seid hier Christen. Und es zog dann vom Leder in der ganzen Palette. Sie schrie mich dann an, wurde richtig hysterisch und ich musste dann eben auch irgendwie eine Kohle auflegen, um es überhaupt noch hörbar zu machen. Und wir sagten ihr, also letztes Wort. Wenn ihr jetzt heiraten wollt, wovon wir euch dringend abraten, nach dem, was ihr schon hinter euch habt, ihr könnt überall heiraten, aber nicht hier. Und sie schrie uns an und dann ging sie noch schreiend und wir standen da und wir guckten uns an, was war denn das jetzt? Oh. Und wir hatten ihn schon in dem Gespräch auch erklärt, also Leute, ihr müsst erst mal umkehren von verkehrten Sachen, die schon gelaufen sind. Die wirken sich aus. Die nehmt ihr mit wie einen Treibanker. Irgendwann in eurer Ehe explodiert das Ding. Und dann habt ihr ein dickes Problem. Also das haben wir schon erklärt auch alles. Aber preist den Herrn. Und ich möchte euch ermutigen, steht zu den Ordnungen Gottes. Gibt da so einen Vers in den Sprüchen, den finde ich dann noch. Alles, was wir uns nicht leisten können als Leitung, ist Menschenfurcht. Das ist etwas, was wir uns nicht leisten können. Jedenfalls kamen die beiden ein paar Wochen später zurück. Und das ist, wie Gott sich dazu stellt, wenn man sich zu ihm stellt. Und sagten, wir haben über das alles nachgedacht. Und auch wenn das für uns völlig mega krass war, irgendwie leuchtet uns das ein. Können wir hier starten? Können wir irgendwie bei euch das auf die Reihe kriegen? Wärt ihr dazu bereit? Also ich war mir sicher, die sehe ich nie wieder. Und einige Zeit später kommen die zurück. Und dann hat Frank und seine Frau sich gekümmert. Und es kam an einem Punkt, da kommt Frank zum Ältestreffen und sagt, die Konstellation zwischen den beiden ist auf irgendeiner seelischen Ebene gelandet. Und meine Idee wäre, die sollten sich trennen. Die müssen erstmal voneinander loskommen. Die hängen voneinander ab. Die hängen nicht von Jesus ab. Ist nicht so einfach, in sowas so reinzusprechen oder sowas zu sagen. Wir haben darüber beraten und wir waren der Meinung, das wäre ein guter Rat. Und Frank hat ihnen beiden das auch vorgelegt und ausführlich erklärt, warum wir das denken, dass wir nicht gegen sie sind, dass wir sie nicht irgendwie gerne quälen wollen, dass sie jetzt erst mal weiß wann heiraten können oder dass wir nicht gegen anbäumende Beziehungen sind, aber dass es für sie besser ist, sie machen einen radikalen Schnitt und trennen sich und lernen erstmal abhängig zu werden von ihm. Und preis den Herrn, Gott ist treu und tut dann seinen Teil. Und die beiden haben mächtig geschluckt und am Ende waren sie gehorsam. Und das hat für beide eine gewaltige Entwicklung gegeben. Ab dem Moment wurden beide zusehends ganz schnell stabil und gesund und heil. Also das ging einher mit Konto wieder trennen. Wohnung hatten sie ja schon getrennt, als sie dann zu uns kamen. Sie wohnten schon zusammen. Und da haben wir auch gesagt, also was denn, ihr habt dieselbe Adresse und seid noch nicht verheiratet? Was ist denn da los? Also du hast erstmal eine andere Adresse. Und das war schon geklärt, aber da machten sie wirklich einen totalen Schnitt. Wir haben gesagt, schreibt euch nicht SMS, geht nicht mal über das Maß hinaus, als wie man sich in der Gemeinde mit Geschwistern trifft. Und beide wurden binnen von Monaten gesund und stark und stabil. Und dann kam der Heilige Geist, die beiden kamen wieder zusammen, fragten uns da auch um Erlaubnis, wir beteten, konnten das sehen, jetzt ist das gut und jetzt sind sie verheiratet. Und jetzt sind die beiden stabil. Und die Frau war in massiven, schlimmen Dingen, hat fürchterliche Dinge erlebt. Fürchterliche Dinge. Und sie brauchte diese Zeit, auch ohne ihren Freund, mal alleine mit Gott sich wieder herstellen zu lassen. Sie brauchte das. Und Gott sei Dank konnte sie erkennen, wir sind nicht gegen sie und raten ihr nicht irgendwelche schlimmen Dinge, sondern wir meinen es gut mit ihr. Wir wollen, dass sie mal glücklich verheiratet ist. Und jetzt haben sie geheiratet und uns allen geht's gut damit. Also das ist so irgendwie die Art, wie wir Autorität ausüben. Wir sorgen dafür, dass das Ganze Gott gefällt und Gott tut seinen Teil und macht solche Wunder. Und so lernen, also genau wie Gott es unterscheidet, lernen auch wir zu unterscheiden, wo sind die, die willig sind, aber schwach sind und mit denen gehen wir weiter. Und wo sind die Stolzen, die Widerspenstigen, die widerstehen und mit denen tut Gott nichts. Warum sollen wir mit ihnen etwas tun? Ich sehe gerade, wir sind ja schon um 4 angelangt. Ich wollte noch etwas machen zum Thema, wie man Konflikte in der Gemeinde löst und dazu was anmalen, aber wir sind ja 4 vor 4. Das war irgendwie auf später vertagen. Bitte? Ja. Also nehmen wir das erstmal mit. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Autorität, die wir haben, nicht einsetzen, um Menschen zu beherrschen oder unterdrücken oder für unausgesprochene Ziele oder Ambitionen zu missbrauchen. Wir dürfen Menschen nicht vor unseren Karren spannen, sondern wir haben Paulus zum Vorbild. Wir verbinden Menschen mit Jesus. Gut, dann bis hierhin wollen wir uns den Kaffee schmecken lassen. Moment.